alle, die da geblieben sind. Wir wollen zur Predigt kommen. Für viele Menschen ist Erntedank zwar irgendwie so ein netter Brauch, aber eigentlich unnötig. Schließlich meinen sie, unsere Arbeit und Bewirtschaftung hat das ermöglicht und so haben wir als Gesellschaft das Danken verlernt. Andere tun sich schwer mit Danken, weil es ihnen zurzeit nicht so besonders gut geht. Aber Gott möchte explizit, dass wir ihm danken. Wir haben vorhin schon 1. Thessalonicher 5, Vers 18 kurz gehört, wo es heißt, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Er möchte, dass wir dankbar sind. Und meistens zur Erntedankzeit, dann zählen wir die Sachen auf und wir haben vorne auch einen schönen Tisch mit verschiedenen Sachen, für die wir dankbar sein können. Und das ist gut und völlig legitim. Ich habe mir gedacht, wir machen das dieses Jahr ein bisschen anders. Wir schauen von der Kehrseite drauf. Was tut es zu Gott, wenn wir nicht danken? Okay? Weil das passt auch gerade zu dem Text, wo wir eh und je sind, in Römer 1. Und ich lese dort die Verse 18 bis den ersten Teil von Vers 21 zum Anfang. Dort heißt es, Römer 1, 18 bis 21a, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Wir sehen zuerst, Undankbarkeit verursacht Gottes Zorn. Das klingt erstmal schockierend. Aber es ist Gott nicht egal, wie wir auf seine Offenbarung und auf seine Fürsorge für uns reagieren. Er hat uns, es fängt hier an, es wird offenbart Gottes Zorn. Aber wenn du einen Vers zurückschaust, in Vers 17, dort heißt es, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Also Gott hat gerade vorher auch gesagt, er hat auch seine Gerechtigkeit und auch wie wir seine Gerechtigkeit erhalten können, offenbart, nämlich aus Glauben. Aber wer dann an der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit festhält und dafür die Wahrheit Gottes Offenbarung unterdrückt, auf den ist Gott zornig. Nun für viele, das passt so gar nicht in das Bild eines liebenden Gottes. Aber es geht nicht darum, ob Gott in unsere Vorstellung passt, sondern ob wir die richtige Vorstellung von Gott haben. Und genau dafür hat er sich offenbart. Hat er sich einmal offenbart in seinem Wort, in Jesus Christus, aber auch in der Welt, in der Schöpfung und eben auch in der Ernte. Gott hat sich offenbart, haben wir gelesen im Vers 20, dass sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut wird. Damit sie ohne Entschuldigung seien. Okay? So dass sich niemand rechtfertigen kann, ich habe das nicht gewusst. Häufig kommt die Frage, aber was ist mit den Menschen, die wer weiß wo leben und keinen Verkündiger haben? Schon mal gehört? Vermutlich, wenn du mit irgendwem gesprochen hast, meistens kommt dieses Argument auf. Zum einen soll uns dieser Umstand motivieren, das Evangelium weiterzugeben. Paulus selber hat zwei Verse vorher in Vers 16 gesagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zum Heil jedem Glaubenden. Das motiviert mich ja gerade, Menschen das weiterzugeben, damit auch sie das Evangelium hören können. Auf der anderen Seite sagt Gott hier selber, er hat genug Offenbarung gegeben, dass jeder, wenn er ehrlich ist, zumindest zugeben müsste, dass Gott existiert. auch wenn Gott selbst unsichtbar ist, sind doch seine Auswirkungen überall zu erkennen. Ja. Kleines Bild dazu von Garten hier, Burggarten hier in Nürnberg. Okay. Wenn du den anschaust, okay, glaubst du, der ist von alleine gewachsen oder haben Gärtner dafür gesorgt, dass er so aussieht? Wer ist dafür, dass es von alleine sich so entwickelt hat? Wer ist dafür, dass ein Gärtner mitgeholfen und nachgeholfen hat? Okay. Warum? Weil mein Garten nicht so aussieht. Okay? Das benötigt Arbeit, dass er so gepflegt aussieht. Dass es zusammenpasst, dass es nicht alles einfach überwuchert. Und Gott sagt, so geordnet wie das Universum, wie die Planeten sind, so organisiert wie die Atome sind, wie der Mensch aufgebaut ist, wie der Kreislauf der Natur ist. Da soll mir jemand erzählen, ach, das hat sich einfach so entwickelt. Das ist genauso, als zu sagen, ja, der Garten, der hat sich einfach so entwickelt. Ich tippe mal auf 3 Millionen Jahre. Ja. Kein Mensch kommt auf die Idee. So ist das Problem nicht der Mangel an Offenbarung, sondern unser Umgang mit der Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Es ist nicht, dass jemand Gott nicht kennen könnte, dass es nicht genug Belege für Gottes Existenz gäbe, sondern das, was Gott gegeben hat, wollen sie einfach nicht weiter drüber nachdenken und schieben das beiseite. Vers 21, weil sie Gott kannten, nicht persönlich kannten, aber sie wussten, dass er existieren muss, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten. Viele Leute leben als praktizierende Atheisten, selbst wenn sie sich nicht so bezeichnen, weil sie eben nicht nach Gott fragen. Sie sehen das, sie nehmen auch die Ernte gerne in Anspruch, aber sie haben verlernt, Danke zu sagen. Sie haben verlernt, an den zu denken, der das für sie bereitgestellt hat, dass wir überhaupt in der Lage sind, die Felder in einem solchen Zustand sind, dass sie bewirtschaftet werden können, dass Regen und Sonnenschein sich genug abwechselt, dass der Luftdruck passt, dass nicht irgendwelche anderen Planeten ständig auf unseren stürzen und so weiter. Gott hat zugesagt, wer ihn sucht, auf der Grundlage dessen, was die Person an Offenbarung hat, der wird ihn finden. Lesen wir in Jeremia 29 in den Versen 12 und 13, wo er sagt, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn jemand wirklich aufrichtig sucht und sagt, ich weiß Gott, es muss dich geben, Herr, offenbare dich, bin der festen Überzeugung, Gott wird es tun. Entweder indem jemand kommt, der ihn Christus verkündigt, indem sie es finden, Zettel finden, Bücher finden, ja, wer wirklich sucht, dass Gott sich finden lässt. Aber die Menschen suchen eben Gott nicht, sondern schieben diesen Gedanken von sich, sagen, ich bin zu beschäftigt, erstmal Beruf, erstmal Ausbildung, erstmal Familie, erstmal dies und das und das und vielleicht irgendwann einmal wird es zu spät sein. Und somit unterdrücken sie die Wahrheit, wie Gott es hier sagt, und sie ziehen seinen Zorn auf sich. Direkt im nächsten Kapitel in Römer 2 heißt es, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. So, Gott sagt, wenn man dieses ablehnt, das lässt Gott nicht kalt. Für viele ist Gott irgendwie so weit weg und eher eine Kraft als eine Person. Aber Gott ist eine Person. Und es bewegt und berührt ihn, wie wir mit dem, was er uns gegeben hat, umgehen. Und so sehen wir zuerst, dass Undankbarkeit verursacht Gottes Zorn. Aber es tut mehr als das. Ich habe ja mitten im Vers hier aufgehört und wir übernehmen es dort. Ich fange nochmal Vers 21 an und lese dann runter bis Vers 23. Vers 21, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Unvergänglichkeit, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Wir sehen zweitens, Undankbarkeit verursacht menschliche Torheit. Es heißt hier, sie sind in ihren Gedanken, in ihren Überlegungen, in ihren Gedanken auf Nichtiges verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie haben sich ihren Gedanken das so zurechtgelegt, andere leben so, reicht ja, ich kann mir das leisten, weil ich habe ja auch gearbeitet, so habe ich mir das verdient, und sind in Torheit verfallen, weil sie das Licht von Gottes Offenbarung abgelehnt haben, wurde ihr Herz verfinstert. Es ist nicht, dass sie keine Gelegenheit hatten, aber das, was von Gott erkennbar war, weil Gott es offenbart hat, haben wir gerade gelesen, haben sie abgelehnt und deswegen ist dieses Unverständnis da. Das Gleiche wird in Epheser 4 gesagt, in Versen 17 bis 19. Hab sie hier an der Leinwand, dort heißt es, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln solltet, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Es war da gewesen, es war nicht das Problem nur der Unwissenheit, sondern die Unwissenheit kommt wegen der Verstockung ihres Herzens, dass sie sich abgestumpft haben. Dass das, was Gott gezeigt hat, dass sie das von sich geschoben haben, dass sie dafür nicht gedankt haben, nicht Gott geehrt haben. Und Gott sagt, gut, dann versteht ihr immer weniger. Statt Gott anzubeten, haben sie sich Götzen gemacht. Vers 23, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Bildnis von Menschen und Tieren und so weiter. Und genauso hat Paulus auch in Athen argumentiert. Und ich möchte das einmal vorlesen. Das steht in Apostelgeschichte 17, ab Vers 24. Dort ist er in Athen und redet mit Menschen und sagt, Vers 24, Apostelgeschichte 17, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Menschenhand gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch irgendetwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung der Menschen gleich sei. Überleg doch mal. Wenn Gott uns so geschaffen hat, wie vergleichst du ihn dann mit irgendwelchen Figuren, die du machst? Wie sollen die dir helfen? Wie kann derjenige sein, der das Universum geschaffen hat? Also ist das Problem nicht die Unwissenheit, sondern die Undankbarkeit. Das ist dadurch, dass wir das, was an Offenbarung da ist, dass wir das abgelehnt oder die Menschheit im Allgemeinen das abgelehnt hat, kommen sie nicht weiter. Nun ist es auch nicht, dass sie das nicht erkennen konnten, aber sie haben nicht gewollt und sich ihre Ausreden überlegt. Weil der Mensch sich nicht vor Gott beugen will, beugt er sich vor allen möglichen Ideen und Ideologien. In der Ablehnung von dem, was Gott gemacht hat, öffnet man sich dann zu sagen, ja, wofür lebe ich dann? Was ist der Sinn meiner Existenz? Und tun dann andere Sachen hinein, die sie hoffen, die sie dann irgendwie unterstützen und helfen. Und ersetzen Gott mit einem Götzen. Sie behaupten natürlich, intelligent zu sein, ja, aber Gott wirft ihnen hier vor, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Aber überleg einmal mit. Wir gehen mal davon aus, dass der Großteil der Gesellschaft an Evolution und so weiter glaubt. Okay? Sagen, wir sind so intelligent zu wissen, dass alles, was existiert, ohne Intelligenz zustande gekommen ist. Macht das für irgendjemanden Sinn? Ich bin so intelligent zu wissen, dass es keine Intelligenz gab, die mich so intelligent gemacht hat. Ein Verleugnis ist irgendwo selber. Und er sagte, so sind die menschlichen, die Undankbarkeit und die Ablehnung Gottes führt zur Torheit. Und Gott lässt sie, nicht weil er unfähig wäre einzugreifen, sondern weil er uns aufzeigen will, wohin dieser Weg führt. Er sagte, damit das deutlich wird, wir sehen uns als so intelligent, aber wir können nicht friedlich mit unseren Nachbarn leben. Wir sehen uns als so weise und so fortgeschritten, aber viele Nöte können wir nicht beheben. Weniger Gottesfurcht führt nicht zu mehr Nächstenliebe, sondern zu mehr Egoismus. Wenn es so fortschrittlich wäre und sie sagen, ja, wir brauchen Gottesfurcht nicht, wir sollen einfach einander lieben. Ist das, was wir in unserer Gesellschaft sehen? Mehr und mehr Nächstenliebe, mehr und mehr Hingabe für den anderen, mehr und mehr Selbstlosigkeit? Nicht in der Gesellschaft, die ich sehe. So weniger Gottesfurcht führt nicht zu mehr Nächstenliebe, sondern zu mehr Egoismus. Die Menschheit hat das Unvergängliche Gottes gegen Vergängliches eingetauscht und rennt dem hinterher, was nicht zufriedenstellt. Meinen dann, wir sind weitergekommen, weil wir jetzt nicht mehr diese ganzen Götzenstatuen haben, von denen hier auch die Rede ist. Aber alle Mühe ist vergeblich. Im nächsten Brief, in 1. Korinther, oder ja, der war eigentlich früher geschrieben, aber es ist in der Bibel direkt danach. 1. Korinther, Kapitel 9, benutzt Paulus den Vergleich mit einem Athleten, mit einem Sportler, und sagt in Vers 25, 1. Korinther 9, 25, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Sie kämpfen, sie strengen sich an, sie verzichten auf so viele Sportler, um einen vergänglichen Siegeskranz, damals einen Lorbeerkranz, heute irgendwelche Medaillen und Pokale, die dann irgendwo im Regal rumstehen. Ja? Und er sagt, das ist so vergänglich. Wir aber streben nach dem, was nicht vergänglich ist, nach Gottes Ehre. Die Menschen streben nach Unabhängigkeit von dem, was sie am Leben erhält. Und das ist Torheit. Das ist ein bisschen so wie ein Patient, der im Krankenhaus liegt und alle möglichen Zugänge hat und sagt, ich will unabhängig sein und sich alle Schläuche rausreißt. Ja, du bist dann los von den ganzen Schläuchen, aber auch los von dem, was dir zum Leben notwendig ist. Ja? Oder ein Fallschirmspringer, der sagt, ich will unabhängig sein von dem Ding da über mir. Kannst du machen, aber nicht für sehr lange. Und dann sagt er, Leute, einmal, es verursacht Gottes Zorn, wenn wir das, was er anbietet und wozu er uns gemacht hat, wenn wir das einfach von uns schieben. Und zweitens, dann sagt er, es verursacht unsere Torheit. Du lebst ohne das, was für dein Leben notwendig ist und was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Aber immer noch nicht genug führte dieser diese Argumentation fort in dem Rest des Kapitels. Römer 1 ab Vers 24. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen sei in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderungen erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Undankbarkeit verursacht alle Arten von Sünden. Er sagte, darum, ja, haben so einen Spruch gehört, ne? Jedes Mal, wenn du darum liest, sollst du fragen, warum steht das da? Okay. Worauf bezieht er sich zurück? Okay. Worauf tut er es hier? Darum hat Gott sie dahin gegeben. Wegen ihrer Undankbarkeit und weil sie Gott nicht ehrten. Okay. Das ist Argumentation hier. Okay. Weil sie das abgelehnt haben, hat Gott sie dahin gegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Okay. Also Gott hat sie aufgrund der Reaktion des Menschen ihm gegenüber dahin gegeben, ihren Lüsten zu folgen. Nur weil ich etwas begehre, ist das noch lange nicht richtig oder gibt mir das Recht, es zu nehmen. 10. Gebot steht in 2. Mose 20, Vers 17, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Häufig sagen Leute, ja, aber ich habe dieses Verlangen. Und die Argumentation ist irgendwie, naja, wenn ich mir das so sehr wünsche, dann muss das doch okay sein. Gott sagt zu die ganze Schrift hindurch, nee, nur weil du etwas möchtest, ist das noch lange nicht okay. Wer Gottes Ordnung verwirft, für den gibt es dann aber häufig keinen Grund mehr, sich in seinen Begierden zurückzuhalten. Warum soll ich das, was ich mir wünsche, nicht ausleben, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, wenn ich nicht weiß oder nicht akzeptiere, dass Gott sagt, dass es nicht in Ordnung ist. Und das ist genau, was wir heute erleben. Leute folgen ihren Begierden statt Gottes Anordnung. Ich möchte es. Wer bist du, dass du sagst, dass das nicht okay ist? Ich finde, es ist okay. Ja? Aber das ist die logische Schlussfolgerung, wenn es keine objektive Wahrheit gibt. Ja, wenn Wahrheit jeder für sich entscheiden darf, dann ist das die logische Schlussfolgerung zu sagen, dann kannst du mir nicht sagen, dass es verkehrt ist. Okay? Aber keiner ist wirklich konsequent darin. Okay? Wenn dir jemand damit kommt und sagt, das ist deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, ja, dann frag ihn mal, was er sagen würde, wenn bei dem nächsten Bankauszug draufsteht, sie schulden uns 3 Millionen Euro. Und du sagst, wieso? Ich habe gar nichts abgebucht. Und ich wüsste auch nicht davon, dass jemand meine Karte missbraucht hat. Die Bank sagt, naja, du denkst, du hast 10.000 Guthaben. Aber meine Wahrheit ist, du schuldest mir 3 Millionen Euro. Die ganze Gesellschaft kann so nicht funktionieren. Es ist nicht deine Wahrheit, meine Wahrheit. Es gibt Wahrheit. Subjektive Wahrheit ist ein Konflikt schon in der Logik. Ja? Aber es gibt diese Wahrheit und Gott hat sie offenbart. Ja? Und dass jeder einfach nur seins tut, das kann einfach nicht funktionieren. Ja? Stell dir ein Orchester vor. Wir hatten vorhin so schöne Begleitung für unser Lied. Ja? Aber wenn unsere Musiker hier sagen, ich will nicht dem Klavier folgen oder ich will nicht nur die zweite Geige spielen, ich will im Mittelpunkt stehen. Und wenn jeder macht, was er möchte, es wird nicht funktionieren und kein Mensch kann dazu singen. Ja? Es kann nicht funktionieren. Jeder muss seinen Teil beitragen. Noch ein Beispiel. Stell dir vor, in Gottes Schöpfung wäre es so. Die Sonne sagt sich, ich finde das voll blöd, dass ich immer so auf Distanz sein muss. Ja? Ich will mal ein bisschen näher zu euch kommen. Ja, genau. Das wird heiß. Wir verbrennen alle. Ja? Das funktioniert nicht. Können nicht einfach machen, was wir wollen. Das funktioniert nur in diesem System. Und Gott sagt, ich habe euch dieses gegeben und ich weiß, wie es funktioniert. Und wir sehen doch an seiner Schöpfung, dass er sich das gut überlegt hat. Und unsere Verantwortung ist, unseren Teil beizutragen. Und Gott wirft ihnen konkret vor, die Zweckentfremdung der Sexualität. Gott hat ihnen gegeben und sagt, nee, ich bin aber nicht zufrieden, so wie Gott mich gemacht hat, ich möchte das anders. Nutzen ihre Organe nicht so, wie Gott diese konzipiert hat. Und das ist immer ein Problem. Ich nehme ein anderes Beispiel, wo wir uns vielleicht ein bisschen wohler beifühlen, dem Gesetz. 1. Timotheus 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzesmäßig gebraucht. Die Bibel ist gut, aber nicht, um damit einen Nagel in die Wand zu schlagen. Ja? Es hat seinen Zweck. Aber ich muss es zweckmäßig gebrauchen. Und Gott hat unsere Leiber so konzipiert, damit wir mit dem Ohr hören und mit dem Mund essen und nicht andersrum. Das funktioniert nicht. Ja? Gott hat uns so konzipiert. Und es ist ein Teil meiner Dankbarkeit und meiner Anerkennung von ihm zu sagen, Gott, du hast mich so gemacht und du hast einen Plan damit. Das ist für viele Leute heute nicht nachvollziehbar, denn wieder in ihrer Logik, sie sehen sich als Zufallsprodukt und nicht als Geschöpf. Und Zufallsprodukt kannst du zufällig mit irgendwas anderem kombinieren, weil es ja sowieso alles nur Zufall ist. Die Menschen wollen alles selber entscheiden, aber verwerfen dabei Gottes Plan mit ihnen, der sie geplant und gewollt hat. Gott hat uns so geschaffen. Mit den zwei Geschlechtern, die es gibt, und dich in das getan, wie er dich gemacht hat. Und er hat einen Plan damit und hat dich so gewollt. Es war nicht ein Unfall. Es war nicht ein Missgeschick. Es ist nicht, dass Gott irgendetwas übersehen hat. Er hat das so gewollt. Er hat immer noch darin unterschiedliche Planungen mit uns. Und sagte, ich habe dich konzipiert und ich habe einen Plan damit. Nun, wir dürfen das nicht gebrauchen zu sagen, naja, Gott hat mich so konzipiert und deswegen gebe ich jetzt allen Verlangen nach. Nee, ja, ich habe dich gemacht, aber als Menschen gemacht, das habe ich wiederholt schon gesagt, nicht als Tier, nicht jemand, der einfach allen Begierden nachgeben muss, sondern in Gottes Ebenbild und Gottes Anweisung erhalten, dass wir danach leben. Okay. Heutzutage hörst du dann ja ganz häufig, du darfst das nicht kritisieren, denn wir lieben einander. In welcher Zusammenstellung ist völlig egal. Aber wie nennt Gott das hier? Sie sind nicht in ihrer Liebe zueinander in Brand, sondern Begierde. Das ist ein Unterschied. Begierden sind Teil der menschlichen Natur. Aber sie als Liebe zu definieren, behebt das Problem nicht. Okay? Hier ist, was ich damit meine. Was ist, wenn jemand, der sagt, ich liebe den hochprozentigen Trink? Wie heißt das? Hochprozentige Alkohol, ne? Was auch immer. Dieses Getränk. Okay. Ich liebe das. Heißt das, ich soll, darf, muss das zu mir nehmen? Nein, das schadet dir nur. Okay. Ich liebe diesen Partner. Aber heißt noch lange nicht zu sagen, ich kann ihn mir nehmen und damit leben, wie ich möchte. Und hier ist es ausgedrückt, in Vers 27, ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben. Diese starken Begierden brennen zu lassen, bewirkt fatale Folgen. Wir lesen über ein anderes Organ, nämlich die Zunge, in Jakobus 3, Vers 6. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Da brannte auch die Zunge und sie wollten unbedingt etwas sagen. Aber was sie sagen, ist nicht zur Erbauung und hätte lieber nicht gesagt werden sollen. Wir haben das am Mittwoch mit den Freunden von Hiob betrachtet. Ja. Einfach dem nachzugeben, und, ja, ich hatte gerade Idee, ich musste die sagen. Nee, manchmal hättest du es lieber nicht sagen sollen. Ja. Und so ist das mit allen Begierden. Ihr Urteilsvermögen im moralischen Sinn zu entscheiden zwischen gut und böse und richtig und verkehrt wird eingeschränkt. Und dann haben wir diese ganze Liste, wir haben sie gelesen, ich wiederhole sie jetzt nicht, von Vers 29 bis Vers 31. Darin sehen wir, Gott greift nicht nur ein Fehlverhalten an, sondern zeigt, wohin eine Ablehnung von seiner Autorität führt. Also es geht ihm hier nicht darum, irgendwie eine Sünde als besonders schlimm und verwerflich darzustellen, sondern als ein Beispiel zu geben. Und dann gibt er hier diese ganze Liste und sagt, hier ist, wohin das führt, wenn wir nicht dankbar sind und Gott nicht ehren, wenn wir seiner Anweisung nicht folgen. Das Problem ist, wenn du nochmal deinen Blick auf die Verse 29 bis 31 tust, ja, erfüllt mit Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, Neid, Mord, Streit und so weiter, dann reden wir meistens nicht darüber, sondern wir benennen das um. Lass mich das mal versuchen. Okay? Wenn du deine Bibel dabei hast, schau mal auf die Verse 29 bis 31. Aber ich benutze dafür eher Begrifflichkeiten, die wir heute nennen würden. Also statt dieses Neid, Mord und so weiter, würde man das vielleicht heutzutage so definieren. Diese Person ist freiheitsliebend, lebenslustig, erfolgsorientiert, durchsetzungsstark, selbstbewusst, eigenständig. Ja? Ihr merkt schon, wie Gottes Sicht der Dinge umgedeutet wird. Okay. Und es ist normal, mit einer oder mehrerer dieser Sünden zu kämpfen. Aber sie als normal zu akzeptieren und so umzudeuten, ist verwerflich aus Gottes Sicht. Letzte Vers hier, Vers 32. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, obwohl sie wissen, diese Sachen sind eigentlich nicht richtig und dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind. Nun, die Menschen denken nicht unbedingt, dass es des Todes würdig ist, aber in Gottes Gebot ist das von vornherein klar. Wenn ihr sündigt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Okay? Aber sie üben es nicht nur aus, sondern sie haben auch Wohlgefallen an denen, die es mit ihnen praktizieren und loben das und finden das fantastisch. Und das Grundproblem in all dem ist die Ablehnung von Gottes Anspruch auf Anerkennung und Dankbarkeit. Weil sie dieses verworfen haben, weil sie es nicht dankbar annehmen können, zu sagen können, Gott, ich weiß nicht genau, was du alles mit mir noch vorhast. Ich weiß nicht, wozu diese Krankheit dienen soll und warum du mich vielleicht so gemacht hast und in diese Familie gestellt hast und. Okay? Aber du hast mich gemacht und du hast mich lieb. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du möchtest, dass ich bei dir sei in Ewigkeit. Und ich bin einfach dankbar für das alles, was du mir gegeben hast. Und ich möchte dir vertrauen für die Sachen, wo ich nicht weiß, wozu das ist. Darin kann Gott das gebrauchen und wir können ihm vertrauen. Aber es gibt auch eine falsche Dankbarkeit. Und dazu möchte ich noch ganz kurz kommen, bevor wir zum Abendmahl übergehen. Und die wird erwähnt von einem Pharisäer in Lukas Kapitel 18. Da dankt er Gott. Lukas 18, Vers 11. Der Pharisäer stand da und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Das ist nicht, was Gott meinte, mit dankbar zu sein. Wir sollen nicht danken, dass wir nicht so sind wie andere, sondern ich bin dankbar, dass egal womit ich zu kämpfen habe, dass ich nicht so bleiben muss. Und dass das, was ich jetzt sehe und was ich jetzt durchmache, nicht das Ende ist, sondern dass Gott es in seiner Hand hat und dass ich ihm darin vertrauen kann. Und deswegen wollen wir dem Herrn danken für all seine guten Gaben, aber besonders auch seine Errettung aus Gnaden. Und daran wollen wir auch gleich beim Abendmahl denken. Und ich mache jetzt schon den Übergang, dann singen wir ein Lied und ja, komm zum Abendmahl. Aber wir sind, wenn du Lukas aufgeschlagen hast, bleib noch mal kurz da. Lukas 22, ab Vers 14. Da ist hier diese Einführung ins Abendmahl. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und es heißt, als die Stunde gekommen war, Lukas 22, Vers 14, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihm: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Ist uns bekannt. Hä? Wofür dankte er hier? Er nahm das Brot, er dankte dafür. War der Dank allein für ein Stück Brot? Er sagt dir, wofür das ist. Dies ist mein Leib, der für euch ist. Richtig? Überleg das mal mit mir. Er sagt: Gott, ich danke dir, dass das, was wir gleich einnehmen, repräsentiert, dass ich morgen sterben werde. Er nahm den Kelch und dankte. Wofür? Nicht nur für einen Schluck Traubensaft, sondern dies ist der neue Bund in meinem Blut. Gott, ich danke dir, dass ich morgen mein Blut vergießen werde. Nicht um des Blutvergießens alleine willen, sondern weil das dich und mich und die Jünger damals mit Gott versöhnt. Und vielleicht brauchen wir manchmal diesen Blick, um dankbar sein zu können, zu sagen: Ich danke dir, dass einmal du hast mich versöhnt und du hast dein Leben dafür gegeben. Und manchmal beinhaltet das Leiden. Aber ich danke dir, dass du dieses gebrauchen wirst, mit anderen zum Glauben kommen, damit ich wachse. Ich kann es nicht immer erklären. Aber es ist ein bisschen eine Frage des Blickwinkels. Entweder Ich schaue auf die Problematik und sage, ich verstehe das nicht. Oder ich schaue auf den Herrn, der mich so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Sagte, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass egal was passiert, du mich liebst. Und egal was hier passiert, wenn ich dein Kind bin, du wirst mich zu dir holen. Was dazwischen passiert, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wohin es führt. Und dann kann ich mit Jesus sagen, danke für den Leib, den Christus gegeben hat und der mir einen neuen Leib bescheren wird. Und für das Blut, das er vergossen hat, um meine Schuld und meine Sünden zu reinigen. Okay. Sind wir heute dankbar. Und wir wollen das dann eben auch in dem Abendmahl uns nochmal bewusst machen. Lass uns vorher aufstehen und singen.